Herzlich willkommen zu Krisendex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Herzlich willkommen zurück zu Krisenhacks. In der heutigen Folge möchte ich gewissermaßen anknüpfen an die letzte Folge und Gedanken, die in der letzten Folge im Interview diskutiert worden sind. Nämlich möchte ich diskutieren, was können wir eigentlich aus Literatur, aus Film und Fernsehen lernen, wenn es um Krisenresilienz geht. Und in der Vorbereitung sind wir über einen Wissenschaftler gestoßen, der auch Autor eines Buches ist, das sich mit der Frage beschäftigt, was kann man eigentlich aus Film und Fernsehen für die Vorbereitung auf Blackouts lernen? Die Zusammenfassung des Buches in einschlägigen Buchhandlungen sagt über das Werk Folgendes.
Was wir aus Science-Fiction-Filmen lernen können. Die verheerenden Folgen der Corona-Pandemie, die jüngsten Flutkatastrophen und die insbesondere in Australien und Nordamerika tobenden flächendeckenden Waldbrände haben in den vergangenen Jahren zu einem geschärften Bewusstsein für die besondere Fragilität und wachsende Vulnerabilität der spätmodernen Gesellschaft geführt. Können populäre Filme und aktuelle Fernsehserien dabei helfen, kreative und innovative Antworten auf die vielfältigen und wachsenden Katastrophen und Krisenpotenziale der spätmodernen Gesellschaft zu finden? Was können Individuen und Politik aus filmischen Kunstformen für die Bewältigung von Pandemien, Sturzfluten und Waldbränden, flächendeckenden Stromausfällen und Cyberterrorismus lernen? Denis Neviak zeigt das Potenzial filmischer Science-Fiction-Werke zur Bewältigung realweltlicher Krisen und Katastrophenpotenziale. Tote Telefone, Chaos in Krankenhäusern, drohende Kernschmelzen. Seit Jahren warnen Experten überall auf der Welt vor der wachsenden Gefahr eines flächendeckenden Stromausfalls und den verheerenden Konsequenzen für die gesamte Gesellschaft. So wie vor der Corona-Pandemie sind sich Politik und Bevölkerung jedoch kaum der Risiken bewusst. Der Blackout würde uns vollkommen unvorbereitet treffen. Katastrophenfilme und Sci-Fi-Serien hingegen zeigen seit langem, was droht, wenn der modernen Gesellschaft ihr Lebenselixier abhanden kommt. Denis Neviak sucht in den fiktionalen Geschichten nach Antworten auf die drängenden Fragen, wie wir uns individuell und als Gesellschaft für die einschneidenden Folgen dieser Krise wappnen können. Lässt sich die Apokalypse der Moderne noch aufhalten?
Sich mit der Frage zu beschäftigen, was man aus Film und Fernsehen lernen kann und das Ganze wissenschaftlich zu untermauern, das fand ich hochspannend und deshalb habe ich Dr. Denis Neviak eingeladen, um mit mir über sein Buch und seine Erkenntnisse zu sprechen, aber auch über vielleicht so ein bisschen die methodische Vorgehensweise. Mir hat das viel Spaß gemacht. Ich fand es ganz interessant, nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Thema Krisenresilienz zu lenken. Ich hoffe, Ihnen geht's genauso.
Ja, mein heutiger Gast ist Dr. Denis Neviak. Er arbeitet am Lehrstuhl für angewandte Medienwissenschaften, hat Medienwissenschaften im Bachelor studiert, einen Master in Filmwissenschaften gemacht, promoviert in Fernsehwissenschaften und habilitiert jetzt auch in dem Bereich und ist nebenher als Sanitäter im Katastrophenschutz tätig. Herr Neviak, herzlich willkommen beim Podcast.
Vielen Dank, ich freue mich aufs Gespräch.
Sie haben ein Buch geschrieben, das nennt sich Blackout, nichts geht mehr, wie wir uns mit Filmen und TV-Serien auf einen Stromausfall vorbereiten können. Da stellt sich ja die Frage, gut, der Untertitel gibt es vielleicht so ein bisschen her, aber warum sich jemand, der Fernsehwissenschaften macht, mit Blackout beschäftigt?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Da muss ich vielleicht ganz kurz ein bisschen ausholen, weil die Vorgeschichte vielleicht dazu nicht uninteressant ist. Es ist im Prinzip das zweite Buch in einer Reihe, die ich mir mal vorgenommen hatte, als ich im März 2020, wie wir so alle zu Hause saß im Lockdown und dann natürlich nicht nur berufsmäßig, sondern auch privat sehr viel Film und Fernsehen geguckt habe, habe ich mich nochmal ein bisschen intensiver mit diesem Katastrophengenre befasst. Zu der Zeit natürlich sehr viel Pandemieszenarien gesehen und habe nochmal besonders intensiv in dem Moment festgestellt, dass viele Katastrophenszenarien, so wahrscheinlich oder unwahrscheinlich sie sind, in Filmen und Serien eben sehr plastisch durchgespielt werden in allen ihren Facetten. und habe dann ja relativ spontan, ich sage gern so ein bisschen zu selbsttherapeutischen Zwecken, ein Buch geschrieben über Pandemiefilme und Serien und vor allem mit dem Fokus darauf, und das ist vielleicht so ein bisschen auch untypisch für das Fach in der Film- und Fernsehforschung, was vor allem daraus für Erkenntnisse resultieren, wie man sich für eine solche Krise individuell wie auch gesellschaftlich gut wappnen kann. Und nachdem ich dann dieses Pandemiebuch geschrieben habe und das auch ganz gut angenommen wurde, ich auch noch mich stärker für dieses Katastrophen- und Krisenthema begeistern konnte, weil es einfach, glaube ich, auch so ein bisschen Zeitgeist ist und das Jahrhundert, glaube ich, ganz aufregend wird, habe ich dann einfach geschaut, was ist das nächste am ehesten noch wahrscheinliche Thema, das auf uns zukommt. Klar, Klimawandel. Jetzt reden alle über Künstliche Intelligenz, das wäre auch spannend. Da würde ich auch gerne mal was dazu machen, aber ja, es war dann fast ein Zufall, dass wenige Monate, nachdem ich mit meinen Recherchen intensiv begonnen habe, dann der Überfall auf die Ukraine war mit den ganzen Folgen, die wir kennen, ja, mit der Gaskrise, die daraus resultierte, aber auch mit der allgemeinen Unsicherheit, die dadurch dann entstanden ist. Und dementsprechend war es irgendwie ein naheliegendes Thema, das dann ja mindestens genauso präsent ist in den Filmen und in den Serien wie das Pandemie-Thema. Deswegen ja, habe ich mich da eben damit vertieft beschäftigt und war selbst dann ehrlich gesagt überrascht, wie ergiebig das Ganze ist.
Jetzt das Abstract leitet ein mit einem großen Stromausfall an der amerikanischen Ostküste und der war 2003. Vielleicht können Sie ja mal so ein bisschen historisch was sagen zum Thema Blackout und dann auch, was man denn aus den, also ich meine, das ist ja eine klare Frage, die Sie haben, das Buch ist relativ dick, deshalb, also so dick ist, aber man, es ist schon so, dass Sie das wahrscheinlich nicht alles heute erzählen können, aber vielleicht können Sie ja nochmal herleiten, was man denn lernen kann und dann würde mich natürlich auch interessieren, was man denn aus den Fernsehwissenschaften dafür Methoden nutzen kann, so Erkenntnisse zu ziehen.
Ja klar, gerne. Also zu der ersten Frage, da kann ich nur voranschicken, ich bin ja in dem Sinne kein Historiker, aber kann natürlich so einige Facetten, sage ich mal, aufrufen. Und die Herausforderung an dem Thema war natürlich, dass auch das eine Katastrophe ist, die natürlich als solche, wie sie in den Filmen und in den Serien beschrieben wird, noch nicht wirklich eingetreten ist. Ne? Das war so ein bisschen wie mit der Corona-Pandemie, wo man viele Filme als sehr apokalyptisch, dystopisch hätte beschreiben können, die sich dann aber in gewissen Grenzen ja auch bewahrheitet haben. Vielleicht nicht in dieser ganzen überzeichneten Form, wie man es aus den Filmen und Serien kennt. Aber das ist halt so das ja natürlich Herausfordernde am Thema Blackout, dass ein solcher wirklich flächendeckender, auch so gravierender Stromausfall, wie wir ihn oft in Filmen und Serien haben, so noch nicht eingetreten ist. Es gibt eben, wie Sie gerade selbst schon angedeutet haben, einige historische ja, Beispiele, die in die Richtung gehen, wie zum Beispiel genau dieser große Stromausfall an der Ostküste. Es gab dann noch, wenn ich richtig, irgendwie in den 70er Jahren was Vergleichbares. Das ist jetzt aber auch schon wieder so weit her. Aber jetzt haben wir natürlich auch in den Nachrichten vor einigen Monaten von dem großen Stromausfall in Kuba gehört, von einigen beinahe Totalausfällen in Europa, von denen man nicht so viel gelesen hat. Aber wenn man interessiert ist, doch immer wieder erstaunt ist. Okay, das ist manchmal doch eine ganz schön enge Kiste. Von daher also fehlen so in der Realität ein bisschen die wirklich harten Präzedenzfälle. Das ist aber natürlich deswegen nicht weniger interessant, denn klar, es ist immer schlauer, sich auf eine Krise, auf eine Katastrophe vorzubereiten, bevor sie dann wirklich eingetreten ist. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, die ich auch mit den Büchern, insbesondere mit diesem Buch verbunden habe, dass wir diesmal ein bisschen der Katastrophe, könnte man sagen, ein paar Schritte voraus sind und nicht wie bei der Pandemie ja überrumpelt sind und dann im Nachhinein überlegen muss, wie man damit umgeht. Was man nun tatsächlich aus den Filmen und Serien lernen kann, ist sehr vielfältig. Ich habe das mit zunächst einmal klassischen deskriptiven Methoden aus der Fernsehforschung, also im Sinne von erst einmal der Analyse dessen, was man dort sehen, was man dort hören kann, ja angegangen und habe dann systematisch versucht auszuwerten, was sind zum Beispiel dominante Narrative, was sind dominante Figurenkonstellationen, die immer wieder auftreten. Natürlich auch dahingehend zum Beispiel, welche Requisiten die Figuren immer wieder benutzen. Also was ist, so könnte man sagen, das Repertoire der Krisenbewältigung, die die Figuren immer wieder benutzen. Das ist, sag ich mal, erstmal aus einer rein akademischen Perspektive total spannend, weil das ja wie in der Genreforschung zum Beispiel immer wieder zeigt, dass doch Filme in gewissem Sinne sich gruppieren lassen, systematisieren lassen durch ihre Inhalten, nicht wie aber auch durch ihre ästhetischen Ähnlichkeiten. Aber hier ist das Ganze natürlich dann auch nutzbar machbar, weil wir dann auf die Art und Weise, ja, ein, könnte man sagen, wie so ein Arsenal von verschiedenen Hilfsmitteln zusammenstellen können, die in einer möglichen tatsächlichen Krisensituation, ja, vielleicht so ein bisschen sachdienlich werden.
Kann ich mir das dann so vorstellen? Ich komme ja eher so aus dem Management, da würde man das ja Case Study nennen, wobei das natürlich fiktive Case Studies sind, mit denen sie arbeiten, und dann geht man da lang und sagt, aha, okay, das ist sozusagen, das hat gut funktioniert, das hat nicht funktioniert, und das sind die Do's und Don'ts, die man daraus ableitet, oder wie funktioniert das?
Ja, es ist am Ende ein kleines bisschen komplizierter, ich will aber auch das Publikum nicht so sehr langweilen, beziehungsweise auch nicht alles aus dem Buch verraten, aber es ist tatsächlich schon in die Richtung, dass man das, so wie man es zum Beispiel in der Zukunftsforschung auch mit der Szenarientechnik anstellt, das auch schon ein bisschen damit vergleichen kann. Und das macht es natürlich auch herausfordernd, denn wir haben es ja hier mit Fiktion zu tun. Das ist auch etwas, woran man sich auch erstmal ein bisschen gewöhnen muss, denn natürlich sind solche Filme, solche Serien erstmal dadurch gekennzeichnet, dass sie sich an keine Regeln halten müssen. Zumindest natürlich müssen sich an Regeln halten. Sie müssen zum Beispiel im gewissen Sinne plausibel sein. Sie müssen eine Erzählwelt uns vorführen, die unserer im gewissen Sinne auch ähnlich ist. Aber sie können zum Beispiel ja komplett wahnwitzige Figuren konstruieren. Die können auch mal richtig überzeichnen. Die können auch dramatisieren. Die können zum Beispiel satirische Elemente haben. Und aus diesem könnte man sagen, Dickicht von verschiedenen Ästhetisierungsverfahren dann die Quintessenz herauszudestillieren, das ist eigentlich die Herausforderung des Film- und Fernsehwissenschaftlichen Arbeitens, vor allem wenn man dann, sage ich mal, auf der Suche nach solchen Spuren in von Anführungsstrichen von nutzbar machbaren Zukunftswissen ist. Und ja, auf diese Art und Weise ist es dann eigentlich im Wesentlichen so, dass man zunächst einmal nach Ähnlichkeiten sucht, und ich habe versucht, in dem Buch das so systematisch darzustellen, dass ich zum Beispiel zeige, dass es immer wieder sehr ähnliche Dramaturgien sind, die diese Filme und Serien verwenden. Also wie zum Beispiel diese Krisen Schritt für Schritt eskalieren und wie die Figuren jeweils in den einzelnen Phasen reagieren müssen und sich dann aufgrund der sich verändernden Umgebungsbedingungen immer wieder, ja, könnte man sagen, ihrem Falten nachjustieren müssen und sich niemand eigentlich ausruhen kann mit seinem vielleicht sogar sehr speziellen Expertenwissen. Ja, da gibt es manchmal auch irgendwelche komischen Prepper und sonst welche Figuren, die da ganz eigenartig daherkommen und die dann aber am Ende doch dumm dastehen, weil sie nicht in der Lage sind, sich auf diese ständig eskalierende Situation einzustellen.
Und sind Sie auch im Katastrophenschutz tätig? Wahrscheinlich ist das ja auch so ein bisschen die Affinität. Ich könnte mir so, also irgendwie muss man ja über so ein Thema mal stolpern. Oder hat Sie das dahin gebracht?
Das ist eine gute Frage. Ich habe erst vor kurzem selbst noch mal darüber nachdenken müssen, wie mich das in diese Richtung bewegt hat. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, weil es gucken wir auch nächste Woche hier im Seminar in der Übung, als ich 12 oder 11 Jahre alt war, Deep Impact, weiß nicht, wer sich daran auch erinnern kann. Ja, das war so ein prägender Film über einen Kometeneinschlag. Und ich glaube, da ging dieser ganze Wahnsinn bei mir so ein bisschen los. Vielleicht auch das Faible für Film und Fernsehen, das ohnehin zu der Zeit schon bei mir sehr ausgeprägt war. Und ja, leider ist fürs Ehrenamt im Katastrophenschutz nicht mehr so viel Zeit durch den Job, aber ich weiß noch, dass das auch eine sehr prägende Zeit war, weil ich auf die Art und Weise, ja, vielleicht auch bestimmte Dinge mit so einer, ja, wenn es auch, sage ich mal, jetzt nur auf Landkreisebene war, doch eine kleine Innenperspektive habe, aber ich auch zugleich sehr dankbar bin, dass ich sehr auskunftsfreudige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Katastrophenschutz habe, auch einige Kontakte ins BBK, wodurch man dann auch mal wieder verifizieren kann, was ist eigentlich dran an dem, was uns da gezeigt wird? Hat das überhaupt was mit dem zu tun, was dann wirklich eintreten würde? Damit ist nicht gemeint, dass diese Filme irgendwie eine Zukunft vorwegnehmen würden oder dass man dann das damit verwechseln soll, dass das, was uns dort gezeigt wird, in der Form natürlich eintreten wird. Das wird niemals passieren. Aber ob sozusagen das zumindest realitätskompatibel ist, ne, und ob die Elemente, die dort bearbeitet werden, im gewissen Sinne so eine kleine, wenn auch vielleicht nur eine emotionale Vorschau auf das leisten, was in einer solchen Krisensituation tatsächlich eintreten könnte.
Gibt es denn da Empirie zu diesen Fragestellungen? Also ist es belegbar, dass man sagt, na ja, im Kern ist dann in der Summe das irgendwie schon, ist da schon was dran? Also man müsste natürlich jetzt in dem speziellen Genre irgendwie historische Ereignisse mit Film vergleichen und dann sagen, na ja, irgendwie das waren die Schnittmengen, das waren die Gegenteile. Aber gibt es da Empirie zu? Ist das so, dass man aus Filmen da tatsächlich was lernen kann? Oder ist es tatsächlich das, was Sie gesagt haben, eher so ein emotionaler Einblick in das, was einem da bevorsteht?
Also es gibt in vielerlei Hinsicht verschiedene Forschungsansätze, um dieses doch sehr komplexe Verhältnis zu verstehen, inwiefern Filme und Serien auf die Bewusstseinsbildung und auch auf die Handlungskompetenz von Menschen, die Filme und Serien sehen, einwirken. Das ist natürlich nicht ganz so einfach zu beschreiben, denn klar, in einem experimentellen Umfeld, wo man jetzt einen konkreten Versuchsaufbau hat, da kann man das zeigen, jemand guckt eine Serie, jemand guckt einen Film, woran kann er sich erinnern? Das lässt sich, aus so einer medienpsychologischen Perspektive relativ leicht zeigen, aber es geht natürlich hier um einen sehr komplexes Dickicht, inwiefern zum Beispiel jemand, der ein Faible für ein bestimmtes Genre hat, dann sich tatsächlich in seinem Alltag systematisch anders verändert. Das lässt sich tatsächlich nicht ganz so einfach, nicht zumindest nicht ganz so unmittelbar zeigen. Trotzdem aber halte ich es für plausibel und belastbar zu sagen, dass natürlich Filme und Fernsehserien, die, denke ich, offenkundig einen sehr starken Einfluss auf die Menschen haben, und das gilt, glaube ich, noch stärker für Fernsehserien heutzutage, damit meine ich natürlich auch alles, was auf Netflix läuft, alles, was bei Prime Video oder sonst wo man sich streamen kann, einfach aufgrund der Konsumptionszeit und aufgrund dessen, wie viel wir uns dem aussetzen, es wäre kontraintuitiv, wenn das wirklich überhaupt gar nicht in irgendeiner Form irgendwelche Eindrücke bei uns hinterlassen würde. Und klar, es ist natürlich so, dass diese Filme und Serien, wenn auch unbewusst, immer wieder neuartige Situationen durchspielen. Das gilt jetzt gar nicht nur für das Katastrophengenre, sondern man kann das auch ganz grundsätzlich zeigen. Und da gibt es einen sehr ausgereiften Theoriekorpus dazu, dass gerade Fernsehserien, ja, man könnte sagen, fast wie so ein Modernisierungsgenerator wirken, dass sie also immer wieder uns mit verschiedenen neuartigen Situationen konfrontieren, mit denen die Figuren in diesen Serien umgehen müssen. Das merkt man auch daran, dass Fernsehserien meistens nah am Zeitgeist sind, und indem wir diese Figuren dabei beobachten können, wie sie mit diesen Situationen umgehen müssen, lernen wir natürlich selbst für uns auch, wie wir uns in unserem Alltag sinnvoller verhalten können. Noch einmal, es lässt sich im Einzelfall nicht so gut zeigen, aber wenn man das zumindest sich theoretisch annähert, und ich halte das auch für ein wichtiges Forschungsgebiet, wo man auf jeden Fall noch mehr investieren müsste. Dazu muss man sagen, die TV-Studies ist bisher noch nicht in der Lage, muss man vielleicht auch selbstkritisch sagen. Das wäre aber auf jeden Fall ein Ziel, dieses Verhältnis noch besser zu beschreiben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, am Beispiel dieser Katastrophen- und Krisenszenarien, da ist es besonders deutlich. Aber es ist jetzt eher so ein episodisches, anekdotisches Wissen dazu, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wie kompatibel die Gespräche zu diesem Thema sind. Ich weiß nur, dass viele, mit denen ich auch über dieses Thema spreche, eigentlich fast immer Film- und Fernsehanalogien hervorzaubern. Ja, oder wenn ich Fachtexte lese, jetzt auch gerade im Seminar heute, die aus ganz anderen Disziplinen kommen, sei es Katastrophenmedizin oder sei es auch Katastrophentechnik, also aus den Ingenieurwissenschaften. Es sind eigentlich ganz viele Film- und Fernsehanalogien, die aufgerufen werden, was einfach davon zeugt, dass unser kollektives Verständnis dieser Krisen ganz stark auch von der Populärkultur mitgeprägt wird.
Jetzt haben Sie das so ein bisschen auf die persönliche Ebene und auf die Frage fokussiert, ändert sich dann das Handeln von einzelnen Menschen? Mir ist das ja eh immer schwierig mit Statistik und so, die sagt halt nichts über den Einzelfall aus. Und wahrscheinlich kann man das ja auch gar nicht vernünftig, also man könnte es ja gar nicht verbinden oder sowas. Es ist wahrscheinlich schwierig, das überhaupt mal sinnvoll zu beantworten. Also irgendwie, sie dürfen nie Fernsehen gucken und der andere tut es und dann bereitet er sich besser vor. Aber die Frage wäre ja eher, wenn es um die Bilder geht, die dort beschrieben werden, wie realistisch ist das denn? Also ich denke jetzt so in unserem Gespräch, naja, es sind ja Menschen, die sich das ausdenken, und die haben ja irgendwie einen begrenzten Erfahrungs- und Handlungshorizont. Das heißt, irgendwie so ganz abgespaced wird das ja wahrscheinlich nicht sein. Also ich meine, Aliens sehen ja irgendwie auch immer so ein bisschen vermenschlicht aus und ganz selten irgendwie so anders. Also ich sage, wahrscheinlich sehen außerirdische Wesen gar nicht so aus, wie wir uns die vorstellen. Aber ist das so? Und ist das insofern dann tatsächlich auch ein gutes Mittel, um allein um so ein Szenario zu beschreiben, Filme und Serien zu schauen?
Also ich finde eigentlich das besonders Reizvolle, gerade an fiktionellen Künsten, auch an den Bewegtbildkünsten, dass sie eben diese Offenheit haben, dadurch, dass sie, sage ich mal, nicht rechenschaftspflichtig sind, die können ja erst einmal tun und lassen, was sie wollen, sie sehr viel absorbieren können, sehr viel verarbeiten können, trotzdem aber, um zum Beispiel, ich sage es jetzt mal ganz plump, trotzdem Kinotickets verkaufen zu können und Abos verkaufen zu können, können sie eben, wie Sie richtig gesagt haben, nicht komplett am Rad drehen, sondern sie müssen genau dieses Gleichgewicht finden zwischen begründetem Spekulieren, sage ich mal, und Fantasiererei. Und das funktioniert natürlich bei solchen Katastrophenszenarien sehr gut, denn diese Spekulative hat natürlich den Vorteil, dass gerade in Situationen, die ja eben noch zukünftig sind, wir können ja über die Zukunft sowieso nicht spekulativ sprechen, begründet oder weniger begründet, und gerade bei einem solchen Szenario, das sich niemand wünscht, aber das sich nicht ausschließen lässt, gibt das natürlich die Freiheit dazu, gerade durch das Fiktionale. Und das ist die besondere Stärke. Das ist das, was mir auch erst jetzt richtig bewusst geworden ist durch die Arbeit der letzten Jahre, dass das eben kein Nachteil ist, wie man erst denken könnte, im Sinne von, das ist ja alles frei erfunden, sondern im Gegenteil, gerade weil es frei erfunden ist, können wir viel freier über diese Themen sprechen und nachdenken und sind eben nicht so schnell eingeschränkt von, ja, sag ich mal, Banalitäten wie, ja, das ist ja technisch gar nicht möglich oder ja, Menschen würden sich wahrscheinlich ganz anders verhalten. Wir wissen es eben nicht, ne? Und es ist gar nicht der Anspruch dieser Filme oder der Serien, uns ein wissenschaftlich belastbares Szenario vorzulegen, sondern so wie es auch die Szenarientechnik anbietet, man kann Worst-Case-Szenario genauso denken wie ein Best-Case-Szenario und klar, dramaturgisch spannender sind die Worst-Case-Szenarien, an denen kann man aber natürlich viel besser sich abarbeiten und viel mehr aus denen lernen als aus einer utopischen oder einer weichgespülten Version, die sich auch gar nicht so gut verkaufen würde.
Vielleicht können Sie mal, ich merke, Sie wollen noch nicht so richtig in den Buchinhalt rein oder so ein bisschen, was wir vielleicht noch mal preisgeben, was sind denn so Filme, die man sich zur Vorbereitung, wenn man jetzt sagt, okay, es ist Winter, weiß ich nicht, gibt nicht so viel zu tun, wenn wir jetzt aber doch irgendwie das Netflix-Abo nutzen, was wären denn Filme, die jetzt im Speziellen auf Katastrophenszenarien vorbereiten oder vor allem auch auf Blackout, wo Sie sagen, das sind eigentlich so die Dauerbrenner, die man sich angucken muss, um eine gute Idee dafür zu bekommen, wie es aussehen könnte.
Also ich hätte da Spaß dran, wir können gerne das ganze Buch durcharbeiten, dann sind wir danach allerdings nach 10 Stunden nicht fertig. Nein, Spaß beiseite. Es ist natürlich auch so, wenn man sich dann so viel reingezogen hat wie ich, dann ist es sehr schwer, da eine Präferenz zu entwickeln. Aber klar, es gibt so ein paar Beispiele vielleicht, die auch gar nicht so im allgemeinen kollektiven Bewusstsein sind, die aber zum Teil sehr empfehlenswert sind. Also was mich zum Beispiel sehr beeinflusst hat, wir haben es heute auch im Seminar geguckt, ist Le Effondrement, eine französische Serie, die 2019 produziert wurde. Es, im Prinzip übersetzt heißt es einfach nichts anderes als der Kollaps. Es geht um einen Kollapsologen, der ganz eindringlich davor warnt, dass das Energiesystem oder das System der Energieproduktion und des Handels mit Energieträgern im gewissen Sinne, ja, das fehlt nur noch das Zünglein an der Waage, dass das Ganze mehr oder weniger kollabiert. Das ist natürlich Schwarzmalerei, aber das Witzige ist, dass die Serie das einfach mal ernst nimmt und durchspielt, wie würde sich das denn tatsächlich zutragen, wenn an der Tankstelle es kein Benzin mehr gibt, wenn reiche Leute sich dann auf ihre vorher vorbereiteten Inseln zurückziehen. Das klingt immer so ein kleines bisschen fast verschwörerisch, aber es ist ja mittlerweile klar, also dass die Großen, diejenigen, die sich leisten können, sich auch auf solche Szenarien vorbereiten. Und das Ganze aber relativ nah, auch in so einem europäischen Kontext, jetzt eben nicht das ferne Hollywood, sondern so direkt vor unserer Tür, das ist schon sehr eindrucksvoll, auch schön wegzuschauen, ja, 8x20 Minuten, das kriegt man an einem Abend auch bewältigt, so eine schöne Miniseries. Also, wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf, gern auch mal sowas ein bisschen nischiger, aber es gibt natürlich auch en masse Geschichten, die ganz populär sind, ne? Und zum Teil schleicht sich das Thema auch ein, wo man es gar nicht erwarten würde. Also was ich zum Beispiel überraschend auch fand während meiner Recherchen, ist, dass es eigentlich in jeder Sitcom eine Blackout-Folge gibt. Ja, also dass eigentlich selbst in der Comedy oder in Krankenhausserien zum Teil, ne? Ich meine, da ist auch naheliegend, ist ganz viele Bezugnahmen auf das Thema gibt, einfach weil sich das dort so schön durchexerzieren lässt. Es gibt natürlich auch Serien, die sich ganz explizit nur diesem Thema widmen. Ne? Also selbst beim Kollaps ist es natürlich, sei mal, eher die Konsequenz dann aus den anderen Effekten, die in der Serie gezeigt werden. Aber jetzt hier die ganz aktuelle Serie Blackout mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle. Ne? Also die ist, man merkt zwar, es ist eine deutsche Serie mit ein paar Defiziten, aber trotzdem beeindruckend, dass das auch, sei mal, ein bisschen im Auge des Orkans dann ausgewertet wurde, genau in dem Moment, wo das Thema bei uns gerade so ganz aktuell war, haben die also wirklich sehr passend produziert, genau in den richtigen Moment hinein. Es gibt auch Parallelen zu dem Pandemie-Genre, also wenn vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere Zuhörerin, Zuhörer die ZDF-Serie Slöborn kennt, wo es eigentlich um eine Pandemie auf einer kleinen, in dem Falle fiktiven nordischen Insel geht. Auch da gibt es dann in der zweiten Staffel den Blackout, der im Prinzip dann die ganze gesellschaftliche Degeneration erst so richtig initiiert. Also auch da kurzum, es sind eigentlich entweder Serien, die sich ausschließlich diesem Thema widmen, die sind aber doch eher die Seltenheit. Meistens ist es so, dass der Blackout eine bestimmte Funktion übernimmt, entweder dramaturgischer Natur, gerade in den jetzt mal nicht ganz verdächtigen Genres wie in der Krankenhausserie oder in der Sitcom, oder ansonsten dass er die Konsequenz mehr oder weniger anderer Effekte ist, mehr oder weniger so Kollateralschäden anderer gesellschaftlicher Dysfunktion ist, die eben in einem Katastrophenfilm oder in der Serie ohnehin im Mittelpunkt stehen.
Jetzt ist das Spannende an dem, was Sie machen, ja, dass Sie die Legitimation haben, stundenlang Serien zu gucken, wobei ich mir das auch immer schwierig vorstelle. Das ist ja bestimmten Jobs, so wahrscheinlich können sie auch gar nicht mehr normal einfach eine Serie gucken, sondern sie sind halt dann auch immer irgendwie Wissenschaftler. Das ist wahrscheinlich sozusagen der Nachteil von dem, was sie machen. Nachdem sie das gemacht haben und sich intensiv mit dem Buch beschäftigt haben, haben sie da irgendwas geändert in Bezug auf Blackout? Haben sie persönlich besser vorgesorgt? Hat es für sie nochmal ein anderes Bewusstsein gebracht?
Also ich sag mal so, dadurch, dass ich natürlich mich schon länger mit dem Thema befasse, wäre es jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, dass das privat überhaupt keine Rolle spielen würde. Versuch's aber auch da auf das zu reduzieren, was das BBK als, glaube ich, ganz sinnvolle Hinweise gibt. Und ich glaube, das ist nicht überproportioniert. Im Gegenteil, umso länger ich mich mit dem Thema befasse, denke ich mir, wäre sinnvoller, wenn die Leute auch mal 10 Tage zu Hause aussitzen können und wie zum Beispiel nicht im März 2020, weil sie keine Brötchen mehr haben, dann auch in letzter Sekunde auch irgendwie die Supermärkte stürmen müssen, weil sie nichts mehr zu essen zu Hause haben. Da hätte man viele Hunderte, vielleicht tausende Menschenleben auch retten können, wenn die Leute einfach mal 10 Tage, wenn sie die Gelegenheit dazu haben, zu Hause bleiben. Aber das nur mein persönlicher Kommentar. Was ich damit meine, ist, dass es, glaube ich, sinnvoll ist, individuell auch eine gewisse Vorsorge zu betreiben. Es ist natürlich die Herausforderung, das richtige Maß zu finden. Aber klar, was mir schon bewusst geworden ist, dass mir die Filme und die Serien doch einen kleinen Wissensvorsprung vielleicht verschafft haben. Und ich versuche ihn so gut wie möglich eben mit dem Buch zu teilen. Jetzt will ich natürlich nicht alles verraten, sonst guckt ja niemand mehr in das Buch, aber vielleicht eine Sache, auch wenn sie erstmal offenkundig erscheint, und keine Sorge, es gibt auch ein paar nicht ganz so offenkundige Hinweise, ich habe dann wie so eine Art Checkliste hinten in dem Buch, die man dann entsprechend durchgehen kann, ist das Radio. Also was zum Beispiel eine absolut essentielle Funktion in fast allen Katastrophen, Serien und Filmen erfüllt ist, obwohl wir, und gerade weil wir so multimedial und über das Internet vernetzt sind, ist am Ende eigentlich immer das Radio, das allen das Leben rettet, eben weil es so total low-tech ist, ne? Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass dann, wenn die Handys nicht mehr funktionieren und abgesehen davon natürlich auch die ganzen Apps, die wir sonst so täglich nutzen, ich nenne sie jetzt nicht beim Namen, aber jeder weiß, was alles übers Internet läuft, wie abhängig wir davon sind, erfolgt eigentlich die Informationsversorgung am Ende doch ziemlich, in Anführungsstrichen, primitiv, so ein bisschen 90er-Style, eben über Durchsagen, über Rundfunk, also übers Fernsehen und übers Radio. Und dass das uns so vor Augen geführt wird, das fand ich bemerkenswert. Also ich würde sagen, das Radio ist die wichtigste Requisite im Blackout-Film und der Blackout-Serie. Und ich habe mir ein neues Radio gekauft. Zum Beispiel, das war eine Sache, was ich dann nach meiner Recherche sofort getan habe und habe auch schöne Weihnachtsgeschenke gehabt, dass jeder ein Radio von mir bekommen hat. Ist zwar total retro, aber mit einer kleinen Erläuterung hat sich dann auch jeder bedankt und war dann eigentlich auch ganz froh darüber, sowas wieder zu Hause zu haben.
Was haben Sie gekauft? Ein Kurbelradio oder schon so ein richtiges?
Ich finde das irgendwie, also diese Kurbelradio, ich meine, da sind wir auch bei einem wichtigen Thema, ne? Die Geldmacherei mit dieser Geschichte. Und ich muss sagen, das macht mich auch einerseits ein bisschen wütend. Ich meine, klar, wo es irgendwie Nachfrage gibt, entwickelt sich schnell ein Markt, ne? Aber auch wenn man da ein bisschen losrecherchiert, da ist ja ein Müll, muss man wirklich sagen, ja, der zum Teil verkauft wird. Ja, also aus Neugier habe ich mir mal zum Teil sowas gekauft, ja. Ich weiß nicht, ob das ein versteckter Cardiotrainer ist, ja. Also da muss man ja sich kurbeln, bis man bekloppt wird. Also ich möchte mal die Menschen sehen, mal jetzt mal ein bisschen mit dem Augenzwinkern in der Notsituation kurbelt man sich da vielleicht auch im Wolf, aber es ist, glaube ich, nichts Alltagstaugliches. Und wer am Tag 10 da immer noch kurbelt, da habe ich Respekt davor. Nein, ich glaube, es ist sinnvoller, dann lieber ein Radio zu haben und ein paar Ersatzbatterien und vielleicht noch eine Taschenlampe. Das ist irgendwie die erstens günstigere, zweitens nachhaltigere und drittens irgendwie weniger peinliche Aktion, als sich so ein Kurbelradio zu kaufen. Zumindest ist das meine persönliche Meinung. Aber jeder, der sowas trotzdem gekauft hat und sich damit gut vorbereitet fühlt, ist ja trotzdem in Ordnung. Eine Hauptsache, man hat was zu Hause und hat was getan. Ne? Lieber so ein Teil, als dass man dann am Ende komplett von Informationsversorgung auch abgeschnitten ist.
Ja, wobei ja mein Thema ist, ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht, aber ich denke dann so, ja gut, aber im Notfall habe ich ja auch ein Autoradio und da ist ja auch eine Batterie dran. Also so irgendwie, ich muss ja dann nicht den ganzen Tag Radio hören, sondern dann werde ich irgendwie dreimal am Tag hören, wann der Strom zugeteilt wird und ob die Supermärkte offen sind oder sowas. Ich glaube, da kann man dann vielleicht auch pragmatische Lösungen finden. Das fand ich ja ganz nett. Genau. Können Sie dann vielleicht noch Sie haben ja mehr Tipps da drin. Vielleicht können Sie ja noch mal so ein ganz spezielles persönliches Highlight aufzeigen, weil dann ist ja vielleicht der Appetit noch größer, das Buch zu lesen und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wobei ich ja ein bisschen befürchte, dass die Community, die meinen Podcast hört, die wissen alle, dass das ein Thema ist, aber nichtsdestotrotz, man kann ja immer dazu lernen. Ja? Man kann auch Multiplikator sein.
Total, ich bin jetzt tatsächlich selbst mal neugierig geworden und blättere jetzt hier, also falls es ein bisschen knistert im Hintergrund, einfach weil ich jetzt gerade mal die Checkliste selbst durchgehe und gucke, ob ich noch alles parat habe. Aber ja, wie Sie schon sagen, klar, die Zuhörerinnen und Zuhörer hier, denen können wir wahrscheinlich nicht mehr viel Neues erzählen, aber was zum Beispiel in den Filmen und den Serien ganz stark gemacht wird, ist die Bedeutung des Bargeldes. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht auch nicht im Alltag total auf Kreditkarte stehen würde, aber in so einer Situation ist es natürlich immer hilfreich, wenn dann eben nichts mehr funktioniert, trotzdem noch handlungsfähig zu sein und handelfähig zu sein. Was ein interessanter Gedanke ist, auch so ein bisschen abwegig, könnte man auf den ersten Blick denken. Auch so eine Lieblingsrequisite in diesem Film ist immer das Asthma-Spray. Ja, also all diese wichtigen Sachen, die dann am Ende nicht mehr verfügbar sind oder verschreibungspflichtig sind, aber von denen man total lebensabhängig ist, die spielen in diesen Filmen und Serien natürlich aus einer dramaturgischen Perspektive eine wichtige Rolle, weil sich das gut inszenieren lässt. Ne? Also das ist das Kind. Ich denke jetzt an so einen auch einen Katastrophenfilm, ich glaube Greenland heißt der. Das Kind hat wieder sein Asthma-Spray oder in dem Fall war es eine Insulinpumpe, ja, genauso gutes Thema, vergessen. Und das bringt dann unnötigen Stress für alle Beteiligten, weil die Apotheken haben natürlich schon längst zu. Die Apotheker haben auch keine Lust dann, sich überfallen zu lassen oder beziehungsweise können ja auch gar keine Handlung, gar kein Geld, gar keine Zahlung abwickeln. Von daher also ist das zum Beispiel etwas, was immer ganz gut funktioniert und das ist tatsächlich etwas, was ich auch gemacht habe. Ich habe mir noch eine Zweitbrille zugelegt, weil ich kenne ja mein persönliches Glück, dass wenn so eine Situation mal eintritt, ist das Erste, worauf ich trete, meine Brille und dann wäre ich halb blind. Mit minus 5 Dioptrien auf beiden Augen hätte ich da dann wirklich schlechte Karten. Also es sind zum Teil erstaunlich pragmatische oder man könnte fast sagen banale Aspekte, die da zugekommen, aber wenn ich die Filme und die Serien mal ernst nehme, ist es so, dass natürlich es zum Teil sehr vermeidbare Probleme sind, die sich die Figuren dort organisieren und da würde ich sagen, da kann man am meisten zum Beispiel sich damit behelfen, dass man einfach überlegt, von welchen Dingen bin ich abhängig in meinem Alltag, welche sind die Dinge, auf die ich überhaupt nicht verzichten kann. Klar, da werden jetzt die Ersten sagen, das Smartphone und dann sage ich, was ist eigentlich, was das Smartphone zum Beispiel kann, dass ich damit in der Lage bin, mit anderen zu kommunizieren, dass ich mich auf dem neuesten Stand halten kann. Und dann resultieren, sage ich mal, daraus auch die meisten Dinge, die ich ableiten kann. Ja, also es gibt noch ein paar andere Sachen, aber das sind so die Dinge, die mir jetzt als Erstes in den Sinn kommen würden.
Wenn Sie, so ein bisschen ist ja da jetzt so ein bisschen schon Plädoyer drin, aber wenn Sie jetzt da mit Ihrer Profession und ein Stück weit ist es ja auch Hobby, draufschauen, was wären denn, sagen wir mal, auf der persönlichen Ebene und vielleicht auch auf der politischen Ebene die Erkenntnisse, die Sie aus Ihrer Arbeit, vielleicht gar nicht jetzt so sehr aus dem Buch, aber aus Ihrer Arbeit einfach zusammenfassen und mitgeben würden.
Naja, die Herausforderung ist auch bei der Frage und bei dem Thema allgemein nicht pessimistisch zu werden, denn wir behandeln ja hier sehr dystopische, zum Teil auch unangenehme Themen. Ich merke das auch in meinen Studierenden, manchen geht das auch ziemlich nah. Sie können sich vorstellen, jetzt habe ich gerade ein Seminar, wo wir jede Woche eine andere Riesenkatastrophe durchgehen, ja, und dann will man trotzdem aber ein optimistischer Mensch bleiben. Und trotzdem aber glaube ich, wenn ich jetzt eine Sache benennen müsste, dass das Bewusstsein dafür, dass wir in krisenhaften Zeiten leben, ich glaube, das wächst, auch wenn es unangenehm ist, sich damit zu befassen, aber wir sehen jeden Tag in den Nachrichten, was in Osteuropa passiert und in der Ukraine, was da mögliche Eskalationen sind, da können wir alle nicht in die Glaskugel gucken, aber natürlich auch, man kann auch die Entwicklung der künstlichen Intelligenz mit kritischem Auge sehen. Es kommen auf jeden Fall viele Sachen auf uns zu, ganz zu schweigen jetzt mal vom Klimawandel. Das ist ja die große Metakrise, die dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene uns bedroht. Und ich glaube, es wird herausfordernd, in diesem Jahrhundert zu leben, wenn man sich nicht mit diesem Gedanken anfreundet, dass uns immer wieder überraschende Krisen treffen werden, die es erforderlich machen werden, uns aus unserer, in Anführungsstrichen, Bequemlichkeit ein bisschen herauszuziehen, herauszulösen. Das soll jetzt gar nicht so didaktisch klingen, aber wenn ich auch nochmal an die Pandemie denke, es sind ja minimalinvasive Interventionen eigentlich gewesen, die notwendig gewesen sind. Ja, also eine Maske tragen, Abstand halten, sich die Hände waschen. Welche Effekte, welche riesen positiven Effekte eigentlich kleinste Maßnahmen gehabt haben, um dann trotzdem so viel Gutes zu bewirken. Das heißt jetzt nicht, dass damit die Pandemie nicht stattgefunden hätte, wenn wir diese Maßnahmen noch präziser oder noch zügiger umgesetzt hätten. Aber was ich meine, ist, dass wir mit individuellem Engagement und mit individuellem Bewusstsein relativ viel an auch kollektiven Nutzen erzeugen können. Und das ist das, was ja eigentlich auch einen modernen Katastrophenschutz ausmacht, dass man sagt, Leute, rechne dich damit, dass wenn hier mal ein Problem auftritt, dass wir 82 oder wie viel wir sind, Millionen Menschen jetzt mit Notnahrung versorgen können. Das kann niemals Aufgabe von irgendeiner Bundesregierung oder von sonst wem sein, sondern da sind wir alle so ein bisschen selbst gefragt, im Kleinsten wenigstens, ja, minimalste Vorbereitung zu treffen, um dann vielleicht auch diejenigen zu entlasten, die ja dann im Auge des Orkans auch ganz andere Sachen zu tun haben, als uns irgendwelche Wasserflaschen vor die Tür zu stellen. Also da muss man vielleicht sich einfach bewusst machen, es wird ein aufregendes Jahrhundert. Ich meine, das sage das jetzt bewusst ganz wertneutral, auch wenn es immer wieder auch krisenhafte Situationen geben wird. Und ja, vielleicht eine Sache, die mir immer wieder bewusst wird, es werden wahrscheinlich genau nicht die Dinge sein, die uns als erstes in den Kopf kommen, ist irgendwie so meine Vermutung. Es wird wieder was ganz anderes sein, was uns dann richtig Probleme macht, aber dann flexibel genug zu sein, darauf sich einzustellen, das macht für den Einzelnen und ich glaube auch für eine Regierung oder für diejenigen, die in Verantwortung sind, das Ganze so herausfordernd.
Ja, vielen Dank. Ich fand, es war sehr rund, sehr interessant. Ich kann das Buch, ich werde es auch in die Shownotes packen, nur ans Herz legen. Ich finde die Idee, sich mit Filmen zu beschäftigen und zu überlegen, was kann man denn da fürs eigene Leben ableiten, wenn es um Katastrophen geht, irgendwie ganz interessant. Das habe zumindest ich für mich mitgenommen. Da schwirrt auf jeden Fall jetzt auch so das ein oder andere in mir rum, weil natürlich gerade in Hollywood häufig sehr viel Geld für Effekte dargestellt wird, die man vielleicht auch für Emotionen an anderer Stelle nutzen kann und irgendwie kanalisieren kann. Das fand ich sehr interessant. Ja, Sie haben gerade schon das Plädoyer gehalten. Ich frage ansonsten immer so die drei wichtigsten Tipps, aber ich glaube, die haben Sie am Ende schon gegeben. Vielen Dank und vielleicht haben wir ja nochmal die Chance, wenn Sie das nächste Buch geschrieben haben über was anderes, weiß ich nicht, Cyberangriffe oder so, dass wir dann nochmal darüber sprechen, was wir da als Gesellschaft lernen können.
Würde ich mich freuen. Es ist was in Arbeit, ich will nicht zu viel spoilern, aber ich sag mal so, die Themen gehen nicht aus, wenn man einmal dieses Oberthema für sich gefunden hat und ich bin auch gespannt, was für die Zukunft bringt.
Vielen Dank.
Danke fürs Gespräch.
Ja, soweit das Interview. Ich fand, wir konnten hier nochmal eine ganz neue Perspektive zu Themen aufmachen, die wir im Podcast schon besprochen haben. Inhaltlich fand ich die Differenz zu dem, was auch von den Auswirkungen vielleicht auch Herbert Sauer sagt, gar nicht so groß, aber die Herangehensweise ist eine ganz andere. Das fand ich spannend. Was sind jetzt die wichtigsten 5 Themen, die für mich geblieben sind? Zum einen finde ich den Gedanken ganz spannend, dass Filme und Serien gewissermaßen Szenario-Generatoren sind. Wir können uns aus solchen Katastrophen- und Krisenszenarien, die in Filmen gezeigt werden, überlegen, was bedeutet das für unser reales Leben, wenn es zu groß angelegten Krisen kommt und vielleicht auch so Worst-Case-Szenarien ableiten. Und das ist eine Methode, die wir ja durchaus übernehmen können in Krisenplanung auch in Unternehmen. Der zweite ganz interessante Punkt ist, dass Herr Newiak jetzt hier die wesentlichen dominanten Muster und Narrative zusammengefasst hat und daneben gesagt hat, es gibt Dinge, die immer wieder vorkommen und die man dann vielleicht auch für sich einfach in die Vorsorge übernehmen kann. Stichwort Asthmaspray, Radio, Bargeld, das sind ganz konkrete Themen, die man ableiten kann, wenn man hier in Filmen und Serien recherchiert. Und ich denke, das ist auch plausibel, dass wir besonders abhängig sind von solchen Ressourcen. Und die Näherung eben über Filme und Serien ist dann doch ganz interessant. Das ganze Thema an sich zeigt, dass Medien natürlich ein extremer Bewusstseinsmotor sein können. Serien und Filme prägen unser kollektives Verständnis von Krisen. Es ist eben nicht nur ein Unterhaltungsinstrument, sondern in den Serien und in den Filmen passiert ganz viel, wo man sich emotional und gedanklich einfach irgendwie mit auseinandersetzen kann, wenn man das denn möchte und vielleicht auch muss. Und das kann unser gesellschaftliches Verständnis von solchen Szenarien fördern. Und aller Voraussicht nach sind Filme und Serien, was weiß ich, ja, die viel geschaut werden. Ich bin zugegeben kein besonders großer Film- und Serienschauer, deshalb fallen mir jetzt nicht so konkrete Beispiele ein. Aber wenn wir uns
beispielsweise im Tatort vorstellen, dass dort das Thema Blackout adressiert würde, dann hätte das wahrscheinlich auf die Vorsorge in Deutschland deutlich mehr Auswirkungen, als dass die Vorsorgecheckliste des BBK oder noch viel größeren Unterschied zu diesem Podcast hätte. Insofern finde ich das einen ganz interessanten Gedanken und vielleicht können wir da gemeinsam als, ich würde mich als Fachfeld bezeichnen, mit Medienschaffenden auch dafür werben, einfach diese Themen ins Bewusstsein zu heben und die Vorbereitung dadurch zu fördern. Wir haben gelernt, dass Flexibilität und Anpassungsfähigkeit wichtig sind, um auf Krisen zu reagieren. Erstens kommt es anders, als man denkt. Und die Filme eben auch hier so ein bisschen zeigen, so im Sinne von Plot-Twists, dass selbst die gut vorbereiteten Leute am Ende nicht die beste Vorbereitung hatten oder trotzdem vor Herausforderungen stehen, die man vorher nicht geplant hat. Ich denke, das ist auch plausibel fürs allgemeine Leben. Ich weiß nicht, ob der Prepper jetzt unbedingt der bestvorbereitetste ist oder ob ein Pareto-Ansatz hilfreich sein kann, zu sagen, okay, ich beschäftige mich mit den wesentlichen Szenarien und der Rest, der unterliegt dann einer gewissen Flexibilität, einer gewissen Kreativität. Das ist zumindest das, was ich für Krisenvorsorge auch im Unternehmen immer predige. Man kann nicht alles bis zum Ende planen, aber man kann zumindest ein paar Flöcke einschlagen, an denen man sich orientieren kann. Und dazwischen findet dann ganz viel Entwicklung und Kreativität statt. Das ist nicht nur deshalb hilfreich, weil eben die Realität sich anders entwickeln wird, sondern weil es natürlich auch ein extrem wirtschaftlicher Ansatz ist. Es macht viel mehr Sinn, für wenige Themen ein bisschen vorzubereiten und zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Grundlast geschaffen an Vorbereitung und den Rest sozusagen der operativen Umsetzung in der Lage zu überlassen. Und der letzte Punkt baut darauf auf, und Dr. Newiak hat es ja auch nochmal gesagt, sich sozusagen pragmatisch vorzubereiten und zu schauen, was kann mir eben im größten Notfall vielleicht helfen. Das kann ein Radio sein, das kann die Brille sein, die man vielleicht zusätzlich braucht, das kann das Asthmaspray sein, oder auch eine Mischung davon, aber eben dann auch kritisch zu prüfen, ob es jetzt das Kurbelradio sein muss, ob es die Langzeitnahrung sein muss, die es sicherlich zu kaufen gibt in einschlägigen Online-Shops, aber vielleicht tut es auch erstmal das Knäckebrot und die Wurst in der Dose aus dem Supermarkt, die sich dann nicht 10 Jahre halten, aber 2, und man findet einen Weg, damit pragmatisch umzugehen. Ja, ich fand diesen Ausflug in die Filmwissenschaften ganz, ganz spannend. Ich glaube, da kann man ganz viel draus lernen. Ich für mich habe auch so ein paar Ideen generiert, wie man mit Filmen vielleicht auch Sensibilität schaffen kann oder auch eine besondere Übungserfahrung in Krisenmanagement-Übungen. Und ich glaube, dass sozusagen der interdisziplinäre Mix uns in Bezug auf die Krisenresilienz ja immer gut voranbringen kann. Für mich insofern nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis: Das Thema kann auch Spaß machen, wenn man es denn mit Medien und Formaten verknüpft, die viel zugänglicher sind als lange Blogbeiträge, stundenlange Podcastbeiträge oder wissenschaftliche Abhandlungen. Insofern finde ich die Brücke, die hier das Buch schlägt, doch sehr, sehr interessant. Das Buch haben wir in den Shownotes verlinkt und es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen und das zu lesen. Soweit zu dieser Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin freue ich mich über Feedback, Hinweise und Anregungen unter redaktion@krisenhex.de oder per LinkedIn-Nachricht an Rico Kerstan. Wir sind dabei, die eingegangenen Vorschläge auf jeden Fall zu bearbeiten. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis man den richtigen Experten, den richtigen Ansprechpartner gefunden hat. Aber bislang waren die Anregungen sehr wertvoll und hilfreich. Also, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.